Thekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner.
Ja, herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Es geht weiter mit der WM-Geschichte. Thomas Wagner von RTL ist wieder bei uns und er ist gut drauf. Er weiß, heute geht es um ein ganz, ganz besonderes Turnier, um eine Weltmeisterschaft im Jahr 1954. Und ich habe mir sagen lassen, die war gar nicht so schlecht.
Ja, vor allen Dingen muss man sagen, neben dem, dass es natürlich für Deutschland ein Erweckungserlebnis war, war es bis heute die WM mit den meisten Toren. Im Schnitt sind 5,4 Treffer gefallen. Es war Offensivfußball wirklich vom Allerfeinsten. Man hatte auch so, wie man sich ja eigentlich mal eine WM vorgestellt hat. Du bist in einem Land, wo du verschiedene Stadien erreichen kannst. Die Schweiz ist ja nicht so groß. Die Schweizer waren wunderbare Gastgeber zum 50-jährigen FIFA-Jubiläum. Ein ganz tolles Turnier, das natürlich eine ganz tragische Komponente hat. Denn so sehr wie Bern als Erweckungserlebnis der vom Krieg gebeutelten deutschen Nation gilt, war es für die Ungarn ein Schock, von dem sich Fußball-Ungarn eigentlich bis heute nicht ganz erholt hat.
Irgendwie ja. Ne? Ich meine, in den 60er Jahren hatten sie teilweise noch mal eine gute Mannschaft, Ende der 70er, Anfang der 80er auch, aber es hat nie gereicht, noch mal Großes zu bewegen. Es war halt letztendlich dann eine Geschichte, die im Prinzip 54 endete. Aber
ja, nicht ganz. Nur eine Zahl, bevor wir nachher darauf kommen. Die Tragik besteht ja daraus, dass die Ungarn ab 1950 kein Spiel verloren haben. Sie haben das Finale verloren nach 2-0 Führung, haben auch danach 2 Jahre kein Spiel. Also die haben 6 Jahre kein Spiel verloren. Nur dieses eine Spiel. Und es ist eigentlich absurd, auch wenn man sich den Spielfilm anguckt, wie das Ganze gelaufen ist. Es gab ja auch nachher noch ein Tor für Puskás, werden wir vielleicht nachher noch drauf kommen, dass eigentlich, wenn du das heute siehst, niemals abseits war und sowas. Also die Ungarn haben schon schwer damit gehadert. Aber ich glaube, wir sollten vielleicht erstmal drauf gucken, auf die Qualifikation.
Saarland.
Ganz ja, genau. Ganz
also das
genau.
Ist halt wirklich eine Geschichte, die natürlich auch schon erzählt worden ist, aber ich denke, wir sollten da einfach noch mal ein bisschen drauf eingehen. Das Saarland war damals noch nicht Teil des deutschen Staatsgebietes und dementsprechend musste man als deutsche Nationalmannschaft, die überhaupt erstmalig wieder dabei war, übrigens auch dank der Schweiz, haben wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass die Schweiz uns damals ja wieder hoffähig gemacht hat mit dem ersten Freundschaftsspiel gegen sie und natürlich dann bei der WM in der Schweiz, um dorthin zu kommen, war unter anderem ein Sieg gegen das Saarland notwendig. Und wer hat die trainiert?
Ja, Helmut Schön, der dann später unser Weltmeistertrainer war. Interessant übrigens die Mannschaftsaufstellung des Saarlandes. 10 Spieler vom 1. FC Saarbrücken plus Mittelstürmer Clemens von Saar 05 Saarbrücken. Und der 1. FC Saarbrücken, das muss man auch sagen, damals als Vertreter des Saarlandes der erste deutsche Club, der im San Siro gewonnen hat, beim AC Mailand im Landesmeisterpokal. 4-3 gewonnen, ich habe das Heimspiel dann 4-1 verloren. Also schon auch eine traditionsreiche Adresse, muss man ehrlich sagen.
Ja, jetzt kommt es natürlich. Jetzt hast du wieder einen ganz großen Punkt gemacht hier bei der internen Klugscheißer-Olympiade, die wir natürlich nebenbei auch ein bisschen
durchführen. Ja, natürlich, aber das wollen die Leute doch hören.
Das ist ja auch Thekenphilosophie pur. Ne?
Genau.
Also
genau.
Mal sehen, ob mir auch noch irgend sowas einfällt. Ich muss irgendwo noch Punkte machen, aber ich befürchte, gegen hier dieses Orakel namens Wagner habe ich wahrscheinlich keine Chance. Egal, aber das war eine schöne Info.
Wir waren in der Gruppe mit Norwegen und im Saarland, nur der Gruppenerste hat sich durchgesetzt und Fritz Walter hat wohl irgendwo nach dem WM-Sieg dann irgendwann jemanden getroffen aus der saarländischen Nationalmannschaft, klar, Lautern und Saarbrücken, das war nicht weit weg und hat gesagt, die schwersten Spiele waren die gegen euch. Das hat er natürlich mit dem kleinen Augenzwinkern auch, aber das haben die Saarländer jahrelang, wurde das dann noch zitiert.
Vielleicht noch mal ein paar Worte zur Stimmung damals auch im Land. Also es ist ja so, klar, wir waren nicht dabei. Wir sind beide deutlich später geboren. So deutlich ist es bei mir schon gar nicht mehr, 10 Jahre nur später. Aber ich habe immer das Gefühl, ich habe diese WM miterlebt, obwohl es ja völliger Quatsch ist. Aber es ist einfach so viel Mythos um diese WM entstanden. Es ist einfach so viel, Geschichten, die niedergeschrieben worden sind, und ich gehöre ja wahrscheinlich genau wie du zu diesen Leuten, die sich im Prinzip alles reinziehen, was sie darüber irgendwie erfahren können, und deswegen habe ich manchmal das Gefühl, ich habe das miterlebt, ne? Was natürlich Quatsch ist.
Ja, vor allem Fritz Walter hat ja ein Buch geschrieben, 3-2, das hat mein Vater mir geschenkt, das war eines meiner ersten Bücher, was ich gelesen habe, und ich habe es wirklich gefressen, weil man ja, glaube ich, schon davon ausgehen kann, ich meine, auch das ist schwer für uns, aber Fritz Walter muss ja ein Jahrhundertfußballer gewesen sein, es gibt ja auch dieses berühmte Tor, was er damals irgendwo
Hacke,
in Aue geschossen hat, also mit der Hacke in der Luft. Ein Fallrückzieher halt andersrum praktisch. Es gibt ja auch wohl so ein legendäres Spiel im Krieg, wo er mal gespielt hat, oder in Kriegsgefangenschaft, das ihn dann irgendwo auch das dazu geführt hat, dass er dann eher näher zur deutschen Heimat wieder verlegt wurde. Also es gibt ja da auch ganz viele Mythen drum, aber die ihn noch spielen haben sehen, zum Beispiel mein Vater, der sagt, das war wirklich Wahnsinn und ein ganz sensibler Typ, Fritz Walter, der immer an sich gezweifelt hat und der zurücktreten wollte und Sepp Herberger hat ihn immer stark gemacht, hat ihn mit dem lebenslustigen Boss Rahn auf ein Zimmer gelegt, dann das Fritz-Walter-Wetter, wenn es regnet und es hat im Finale geregnet. Das sind natürlich schon alles, das sind natürlich schon alles Geschichten, die das Ganze ein bisschen überstrahlen. Und er war, glaube ich, nie einer, der übertrieben hat. Und wenn du dieses Buch gelesen hast, dann hast du schon, glaube ich, so ein bisschen eine Ahnung davon bekommen, wie das war. Aus dieser Rolle des totalen Außenseiters, der dann immer mehr ins Turnier reinkommt, der auch viel Glück auch im Laufe des Turniers dann hat. Und diese Stimmung, das war halt echt noch eine Kameradschaft, das muss man schon sagen.
Ja, also wenn man das manchmal hört, das mit heutigen Ohren und Augen natürlich auch mitbekommt, dann denkt man manchmal, ja, das ist so ein bisschen altbacken, aber das war nun mal genau der richtige Ton zu der Zeit. Und auch, dass der Sepp Herberger, der da eine Stellung hatte, die ja eines, wie soll man das nennen, Herbergs Vaters, eines gottgleichen sozusagen, Vaterfigur und gestrenger Sittenmeister in einem, also das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen.
Ja, aber der war schon streng. Also da gab es Spieler, die hatten keine Chance in der Nationalmannschaft, weil die vielleicht nicht so getickt hatten, wie das Sepp Herberger wollte, der unfassbar streng war, der nur bei Boss Rahn halt so ein bisschen mal ein Auge zugedrückt hat, auch wenn der vielleicht mal ein Bierchen getrunken hat oder sowas vor Frust. Sepp Herberger, der natürlich auch im Nachhinein so ein bisschen aus dem Kult um sich selber schon ein Stück weit erhöht hat mit seinen Tagebüchern. Er hat ja da an der Bergstraße gewohnt, ne? Und er hat ja nachher auch immer seine Taktiken erklärt. Er hat ja Helmut Schön, seinem Nachfolger, wirklich nicht mal das Schwarze unter den Fingernägeln gegönnt, eigentlich.
Er hat es ihm nicht leicht gemacht.
Ja, also vieles, was heute skurril anmutet, aber er hat es auf jeden Fall damals geschafft, eine Mannschaft zusammenzustellen, die sicherlich besser als ihre Einzelteile war. Und er hat halt auch kluge Personalentscheidungen getroffen, wie den jungen Horst Eckel, der sich wirklich halt auch für Fritz Walter aufgeopfert hat irgendwie, ne?
Interessant, was du erwähnst, weil die Zusammenstellung der Mannschaft wurde ja zum Teil auch kritisiert.
Total.
Alleine eben so zu seiner Affenliebe, wie man damals gesagt hat, zum ersten FC Kaiserslautern.
Die ja im Endspiel gegen Hannover 96 5-1 filetiert wurden.
Darauf wollte ich hinaus. Ne?
Also das ist ja auch ungewöhnlich. Ich habe es dir angesehen.
Ja, es ist ja auch ungewöhnlich, dass ein deutscher Meister oder ein nicht deutscher Meister dann so viele Leute stellt, während vom deutschen Meister gar keiner dabei
ist. Ganz genau, das wollte ich sagen. Das war ja das Kuriose. Ne? Ja. Es hieß ja auch früher immer, es gab Spieler, die überall gespielt hätten, nur er hat ihnen dann einfach auch keine Chance gegeben. Auch Konkurrenten von Fritz Walter zum Beispiel, die hat er einfach gar nicht eingeladen, um den nicht weiter zu verunsichern oder sowas.
Ja,
ne?
Ja. Das sind so Dinge, die natürlich damals auch, wie wir sagen, Kritik hervorgerufen haben. Und natürlich, wie man immer so schön sagt, wenn du gewinnst, hast du alles richtig gemacht. Und wenn du verlierst, dann alles falsch. Das hat sich ja dann später auch gezeigt, nach der großen Niederlage im ersten Spiel gegen die Ungarn. Aber sollen wir mit der WM mal anfangen? Also, dass man so langsam mal...
Ja, aber ich würde erst ich würde noch mal ganz gerne auf die Qualifikation noch eingehen. Wir haben ja gerade schon über die Deutschen gesprochen. Es gab da zum Beispiel auch durchaus kuriose Sachen. Also, die Spanier hatten ja 50 die Finalrunde immerhin erreicht. Auch damals ein ganz kurioser Modus. Die haben zu Hause die Türken 4-1 geschlagen. Die Türken haben das Rückspiel 1-0 zu Hause gewonnen. Es gab damals aber kein Torverhältnis. Es gab ein Spiel auf neutralem Boden, das endete 2-2. Und dann hat das Los für die Türken entschieden. Warum erzähle ich das? A, weil die Spanier raus waren. Und B, die Spanier hatte man so stark eingeschätzt, dass die eigentlich gesetzt waren. Und dafür rückten dann jetzt die Türken in den Status des Gesetzten.
Okay.
Und das ist deshalb so interessant, weil auch da gab es wieder einen neuen Modus.
Oh, ein sehr, sehr komplizierter.
Also den würde ich für meine Begriffe beschissensten Modus aller Zeiten eigentlich. Weil man hat 4 Vierergruppen gebildet, aber es hat nicht jeder gegen jeden gespielt, sondern es haben 2 gesetzte Mannschaften gegen 2 Ungesetzte nur gespielt, aber die Gesetzten nicht untereinander. Und warum erzähle ich das? Weil in unserer Gruppe waren die Ungarn, die Türken und die Südkoreaner als Exoten. Das heißt, wir haben nur gegen die Ungarn und gegen die Türken gespielt, während die Türken nicht gegen die Ungarn spielen mussten, weil sie eben die Spanier ersetzt haben. Und das hat dann dazu geführt im Turnier, dass Herberger eigentlich klar war, du kannst die Ungarn nicht schlagen. Mhm. Wir müssen alles auf die Karte Türkei setzen, weil bei Punktgleichheit gibt es ein Entscheidungsspiel. Und das erste Spiel haben wir ja dann gegen die Türken auch richtig deutlich gewonnen.
4-1.
Genau, nach 0-1 Rückstand.
Genau, nach 0-1 Rückstand fing nicht gut an, aber dann... Mhm. Ich weiß nicht, hat nicht sogar Hans Schäfer das 1-1 geschossen, bin fast sicher.
Also ich würde mir sagen, wenn es irgendwas vom 1. FC Köln gibt und du hast vorher nachgeguckt, dann brauchst du gar nicht so, ich bin mir fast sicher, dann bin ich mir schon sicher für dich.
Okay, das, wenn ich mich jetzt vertan haben sollte, dann seht es mir nach, dann hat es wenigstens so ausgesehen, als hätte ich dem Wagner gerade einen Punkt abgenommen. Ja. Aber ich freue mich nicht drüber, sondern werde weiterkämpfen, dass ich hier noch mithalten kann. Wie auch immer, dieses erste Spiel war natürlich dann ganz entscheidend, du musstest es einfach gewinnen.
Genau.
Wir haben es dann gewonnen, 4-1.
Ganz genau, weil ja die Türken dann die Südkoreaner abgeschossen haben mit 7-0. Wir haben uns die 3-8-Klatsche abgeholt gegen die Ungarn, wo es ja dann wirklich richtig viel Kritik gegen...
Vielleicht sollten wir jetzt auch darüber nochmal sprechen. Die Ungarn galten ja im Prinzip schon als Weltmeister.
Ja.
Also der große Vittorio Pozzo hat das auf jeden Fall groß verkündet. Ne? Die WM braucht gar nicht mehr gespielt werden. Für mich ist völlig klar, das Wunderteam der letzten Jahre, Ungarn, ist der neue Weltmeister im Jahr 1954. Also man war sich auch überall einig, es kann nur einen Weltmeister geben und der heißt Ungarn.
Ganz genau. Sie hatten eigentlich alles. Also es gab ja immer mal Mannschaften in der WM-Historie, wo man gesagt hat, das ist eigentlich die beste Mannschaft, aber die haben ein Problem im Tor oder die haben keinen guten Innenverteidiger oder keinen guten Stürmer. Die Ungarn hatten einfach alles. Die hatten Abwehrspieler, die komplett waren. Die hatten mit Puskas den wahrscheinlich besten Spieler zu dieser Zeit auf der WM. Die hatten mit Csibor den besten Linksaußen auf der Welt. Die hatten mit Kosic den Torschützenkönig. Die hatten Hitekuti, ne? Der ja. Sich dann immer so aus der Mittelstürmerrolle hat zurückfallen lassen, der so der heimliche Regisseur war. Sie hatten Gyula Lorand, der später Bundesliga-Trainer war.
Und dann nochmal beim FC.
Zakaria, Lamtosch, Buczanski, Budaj. Also es waren nur Weltklasse-Spieler.
Krosic
im Tor, ein richtig guter Torwart. Und
Also,
zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass sie sich im Verlauf der K.O.-Runde dann trotzdem, sie haben, ich glaube, die Brasilianer im Viertelfinale geschlagen, das war ein enges Spiel, sie haben die Urus, den Weltmeister, erst in der Verlängerung 4-2 geschlagen, also sind jetzt auch nicht so wie das Messer da durchgegangen, aber auch da, nachdem sie dann 10 Minuten im Finale 2-0 gegen Deutschland geführt haben, wir kommen auf dieses Finale noch, sie waren der glasklare Favorit.
Punkt. Das haben sie dann im Jakobpark in Basel dann auch gezeigt, ne?
Also genau.
Das im St. Jakobstadion, so heißt
es. Ja, es waren halt viele Deutsche auch da, nach dieser Euphorie, nach dem Sieg gegen die Türken und nach dem 8-3 wurde Herberger, also in der Öffentlichkeit, das kann man nicht anders sagen, der wurde eigentlich geschlachtet.
Der wurde filetiert, der wurde auseinandergenommen. Ich meine, das wird ja auch immer wahrscheinlich kennt ihn fast jeder, der sich für Fußball interessiert, in dem Film auch gezeigt, Das Wunder von Bern. Aber es war wirklich so, diese Briefe waren ja echt, die da vorgelesen wurden, nach dem Motto, nimm dir einen Strick, ne? Und all diese Geschichten, das ist ja wirklich so gewesen, genau so, dass er dann auch seinen Spielern das vorgelesen hat. Kommen wir nochmal zu diesem Spiel zurück, aber erst bevor wir jetzt auch schon auf das, was danach kam, zu sprechen kommen. Dieses Spiel, das 3-8, glaubst du, er hat es wirklich komplett vorher aufgegeben? Weil, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber er spielt halt wirklich mit dem B-Team.
Ja klar, weil er natürlich schon, also sein Plan war ja trotzdem, weit zu kommen bei diesem Turnier. Ich weiß nicht, ob er damit geplant hat, Weltmeister zu werden, aber er wollte sicher unter die letzten vier, was ja immer, also wenn du in einem Halbfinale bist, kann das Turnier eigentlich nie eine komplette Enttäuschung gewesen sein. Und wenn er vorher schon spekuliert hat auf dieses Wiederholungsspiel gegen die Türken, das war ja ganz eng getaktet. Du hast ja dann 2 Tage nach dem letzten Gruppenspiel, du hattest ein Spiel mehr als die anderen und wusstest ja dann auch schon, dass es dann gegen eine hochkarätige Mannschaft wie dann gegen die Jugoslawen zum Beispiel gegangen ist. Und ich gehe mal davon aus, dass er einfach die Niederlage einkalkuliert hatte, obwohl er ja trotzdem gute Spieler hatte. Ich glaube auch, die 3 Tore haben Spieler erzielt, die reinkamen. Ich habe jetzt auch nur ein paar Ausschnitte gesehen. Also ich glaube, zur Wahrheit gehört auch, dass wir auch einen Defensivverbund, wo gar nicht so viel gewechselt wurde, auch Turek zum Beispiel keine gute... Kwiatkowski hat gespielt, genau.
Der ärmste WM-Torwart Deutschlands.
Der ärmste WM-Torwart, der ja eigentlich ein überragender Torwart war, aber der dann immer so ein bisschen geopfert wurde. 58, da kommen wir auch noch drauf.
Ja.
Hat er im Spiel um Platz 3 gespielt, hat er 6 von den Franzosen bekommen. Ne? Aber es war halt überhaupt nicht eingespielt. Und das war, glaube ich, schon... ein sehr großes Risiko, weil so ein Spiel kann dich natürlich auch, also wenn du 8-3 verlierst und da sind trotzdem nur 4 oder 5 von der Stammmannschaft dabei, das kann natürlich auch einen Knick geben. Also ich denke, er hat die Niederlage einkalkuliert, er wollte die Frische der Spieler, aber das kann ihm nicht recht gewesen sein.
Nein, absolut nicht.
Also es wird ihm ja heute sogar, es gibt ja viele, die sagen, wir haben extra so hoch verloren, damit die Ungarn uns unterschätzen. Das glaube ich nicht.
Also er war zwar ein Fuchs und auch jemand, der ein großer Taktiker war, ganz sicher, aber ich meine, er war auch Sportler und wollte jedes Spiel gewinnen und er hat ja auch danach gesagt, ich wollte es natürlich gewinnen, aber ist auf grandiose Art und Weise schiefgegangen.
Ganz genau.
Also das ist definitiv dann auch eine der schlimmsten Niederlagen der deutschen Länderspielgeschichte, WM-Turniergeschichte sowieso. Also ich glaube, es ist auch noch bis heute mit die höchste, jedenfalls im modernen Fußball, wenn wir jetzt mal die Urländerspiele weglassen, die irgendwann in 1900 und sonst was gelaufen sind, dürfte das wirklich noch immer noch die höchste Niederlage sein. Also das war auf jeden Fall ein Riesenschock, auch für das ganze Land, eben weil du es gesagt hast, sich Hoffnung gemacht wurde. Aber man war ja noch nicht raus. Ne? Die Türkei wartete und die hatte man ja gerade schon 4-1 geschlagen. Aber das 4-1 war ein bisschen, also das klingt höher, als es dann am Ende war. Du hast auch gesagt, sie waren in Führung gegangen. Es war nicht so einfach. Die Türken waren jetzt auch kein Fallobst, muss man klar sagen.
Wie gesagt, die haben die Spanier ausgeschaltet. Aber dann im entscheidenden Spiel haben wir sie 7-2 geschlagen. Ja,
und da war es dann deutlich.
Ganz genau. Das war dann sehr deutlich. Und deshalb hast du zweimal gegen die Türken gespielt, aber nicht einmal gegen die Südkoreaner. War es aber als Gruppenzweiter auf jeden Fall dann weiter.
Okay, und da war die Stimmung dann wieder einigermaßen okay. Bis dann zum nächsten Spiel kam. Ich würde aber gern, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, doch nochmal auf dieses WM-Quartier zu sprechen kommen. Das ist ja auch, da gibt es ja auch die Mythen rund um dieses.
Ja, das gibt es ja heute auch noch.
Den Thuner See, ne?
Also das Schloss, das Hotel Bellevue.
Ja, in genau. Spiez. Der Geist von Spiez, ne? Bekannt, weltbekannt, eigentlich sogar, jedenfalls hier in Deutschland. Also, es war eine witzige Geschichte, auch wie die da rangekommen sind. Das hat ja Albert Singh mal in einer Dokumentation erzählt. Der damals für die deutsche Mannschaft, ehemaliger deutscher Nationalspieler und Trainer.
Der in der Schweiz trainiert hat und sich da ja selbst sehr gut auskannte.
Und der hat da mit dem Hotelmanager das dann ausgemacht, so nach dem Motto, wir würden ganz gerne hier hin, aber wir haben doch so viele Holländer hier. Ne, und die mögen die Deutschen ja überhaupt nicht. Da hat natürlich der Krieg noch eine sehr große Rolle gespielt. Ja, dann hat auch alle holländischen Gäste verloren. Aber dafür sind ab sofort nur noch Deutsche gekommen.
Ja,
also für das Hotel Bellevue war es ja, das gibt es ja bis heute.
Genau.
Also ich kenne auch Leute, die darin gewohnt haben, auch in den besagten Zimmern, Zimmer 304, Zimmer 305.
Und ja, der hängt ja dann auch an den Türen, hängt ja, wer da wo, wie geschlafen hat.
Das hat mir dann der Kollege auch geschickt. Ne? Ja, Motto, ich habe hier bei Hans Schäfer und Horst Eckel, mit dem er da, glaube ich, zusammengelegen, im Zimmer geschlafen. Und du hast es ja eben schon erwähnt, das andere Zimmer da, oder eines der anderen Zimmer dann Fritz Walter mit Helmut Rahn. Ne? Also ich sag mal, gegensätzlicher geht's gar nicht.
Nee. Also Helmut Rahn, der ja auch eine richtige Krawatte hat, aber da kommen wir dann gleich noch drauf. Wenn wir aufs Viertelfinale gucken, das war natürlich dann wirklich richtig gut besetzt, auch im Vergleich zu manchen Weltmeisterschaften vorher, wo wir gesagt haben, da waren dann erst ab den letzten vier. Es gibt ein Spiel, das finde ich Wahnsinn, Österreich gegen die Schweiz.
Ach, das 6-5 oder wie war?
7-5 sogar. In Lausanne, und da gibt es natürlich ein paar Geschichten dazu. Also Karl Rappan, den wir letztes Mal schon mal besprochen hatten, der mit dem Riegel, der in Österreich geborene Cheftrainer der Schweizer. Die Schweizer haben nach 19 Minuten schon 3-0 geführt. Wir hatten also insgesamt von den 5 Toren 3-mal Hügi, 2-mal Ballermann. Der hieß wirklich Ballermann, also das ist natürlich überragend. Und es hatte sich herausgestellt im Verlauf des Spiels, der österreichische Torwart Kurt Schmid, der hatte einen Sonnenstich. Aber du durftest ja damals nicht wechseln und sowas.
War ja unfassbar heiß.
Es war unfassbar heiß in Lausanne. Und die Österreicher hatten natürlich eine Riesentruppe. Also Gerhard Hanapi, später das Rapidstadion ist nach ihm benannt worden.
Ernst Happel.
Weltauswahl gespielt. Ein ganz eleganter Spieler, der mal irgendwann...
Verteidiger, ne?
Genau, Verteidiger, der, glaube ich, mit Rapid mal irgendwann 3 Tore gegen Real im Europapokal der Landesmeister geschossen hat, in einem Europapokalspiel. Der war also Innenverteidiger. Dann Ernst Otzwirk, auch später Trainer gewesen.
Ja, der FC Köln und
ganz anderen, genau, ganz genau. Dann hatten sie immer der Körner 1 und der Körner 2 und der Stojaspal und sowas.
Ach ja. Also herrliche Namen, die man alle kennt.
Ja, genau.
Auch wenn ich sie nicht habe spielen sehen, aber bekannt ist das.
Ja, also Stand 3-0. Die Österreicher haben dann gedreht bis 5-3, bis zur Halbzeit. Dann hat Ballermann verkürzt. Am Ende ist es 7-5 für die Österreicher ausgegangen. Und es ist bis heute das torreichste Spiel der WM-Historie.
Ja, mit Abstand. Also es muss ja einen Grund haben, dass diese WM halt eine der torreichsten war. Es war die torreichste, Entschuldigung. Ja. Und Man hört es ja auch an den Ergebnissen. Wir haben ja eben schon über die Deutschen gesprochen, die ja gegen die Türken alleine schon 11 Mal getroffen haben in 2 Spielen. Also und die anderen haben sich auch alle nicht lumpen lassen. Es fielen Tore wie die reifen Früchte. Hast du das mal überlegt, woran das gelegen hat? Haben die damals, die haben doch das WM-System gespielt.
Genau, die haben ja eigentlich mit 3 Abwehrspielern und 5 Stürmern gespielt. Es war alles viel, viel offensiver ausgerichtet. Ne? Ja. Diese Verteidigungsstrategien, das ist dann alles erst so ein bisschen später gekommen. Also ich glaube, so ein Paradigmenwechsel war die WM 62, die werden wir auch noch behandeln. Ja. Das war halt so der Beginn des Defensivfußballs.
Elenio Herrera hat sich da durchgesetzt, ne? Catenaccio-Fußball.
Genau, das wurde dann zwar 66 und 70 nochmal so ein bisschen abgelöst, oder die Holländer haben es 74 versucht, aber klar ist natürlich auch, dass die K.O.-Phase einfach heutzutage dazu führt, dass du vorsichtiger bist, weil du weißt, in einem Spiel kann alles rum sein, die Leistungsdichte ist viel enger beieinander gewesen. Früher haben die selbst im K.O.-System einfach drauf losgespielt, ne? Und es muss halt wirklich ein Offensivfeuerwerk vom Allerfeinsten gewesen sein. Und wir haben dann halt gegen die Jugoslawen gespielt.
Ja, und das war natürlich... Das muss ja ein Spiel gewesen sein auf ein Tor.
Genau, das muss unglaublich gewesen sein. Also das hat auch mein Vater mir dann immer erzählt, der zu der Zeit 12 Jahre alt war. Und er hat es immer so, er hat es dann irgendwie im Radio gehört und mal einen Blick auf den Fernseher hascht und sowas. Und es haben wirklich nur die Jugoslawen gespielt.
Die eine Top-Mannschaft.
Die Top-Mannschaft. Das ist ja die
Jugoslawen. Tschikakowski damals.
Genau. Man muss sagen, die Jugoslawen sind für mich schon eine der tragischen Figuren des Weltfußballs. Ja. Zweimal zum Beispiel Vize-Europameister, da auch mit viel Pech. 68 an den Italienern zum Beispiel gescheitert, dann bei Weltmeisterschaften immer so knapp unglücklich, dann 92 ausgeschlossen worden von der Europameisterschaft, ja. Und die Dänen, die nachgerückt werden, die schaffen es dann. Also es gibt viele tragische Geschichten rund um die jugoslawischen Mannschaften.
Gerade 92, da hatten sie, das war doch die große Phase,
genau,
von Roter Stern Belgrad, ne, mit genau. Kosinecki, mit Savicevic und Stojkovic.
Genau, der der Balkan-Maradona.
Ja, da gab es viele, aber das war auch einer davon.
Ja, ja.
Also Georgi Hadji war auch natürlich ein Alpen-Maradona. Ja. Karpaten-Maradona.
Ganz
also,
genau.
Maradonas gab es sehr viele, auf den kommen wir aber deutlich später zu sprechen. Nein, aber...
Aber was für eine Mannschaft, genau, du hast es gesagt. Guck mal, also Cik Cajkowski, Ivica Horvat, Vujadin Boschkov, die sind ja alle Riesentrainer auch später geworden.
Madrid,
ne? Branko Zebec, bei meinem HSV gewesen. Miloš Milutinović, also alles auch Leute, die den Fußball einfach kapiert haben, und es sagt ja jeder, es war eigentlich unglaublich, dass die Deutschen dieses Spiel gewonnen haben. Horvat mit einem Eigentor, der lange Stopper.
Ja.
Rahn dann später, gibt es ja auch die Geschichte, Rahn durfte dann ran für Bernie Kloth, der eigentlich bis dato ein gutes Turnier gespielt hat. Und irgendwie, als ich dann rumsprach vor dem Spiel bei Helmut Rahn, du spielst, muss Rahn die ganze Zeit im Zimmer auf und abgelaufen sein. Morgen knall ich dem Beara einen rein. Beara, ein legendärer Torhüter von Hajduk Split.
Ja.
Und Fritz Walter hat dann irgendwann in seinem Buch geschrieben, die Uhr tickt langsam, aber sie tickt, ich kann es auswählen, ich kriege eine Gänsehaut. Die Angriffe der Jugoslawen trommeln weiter auf unser Tor, aber sie verlieren langsam, ganz langsam an Intensität.
Ja.
Und trotzdem irgendwie zum Boss dann gesagt, ja Boss, was ist los mit deinem Tor, so in der 80. Minute. Und dann hat er es dann halt gemacht mit so einem seiner Fackeln.
Also, lief dann so ganz provokant beim Herberger vorbei, nach dem Motto, siehst du mal.
Ganz genau. Also ein total glücklicher Sieg gegen eine absolute Weltklasse-Mannschaft gegen die Jugoslawen.
Aber der Vater des Sieges hieß gar nicht Rahn, der hieß, glaube ich, eher Toni Turek.
Ja, Toni Turek, genau. Das war wahrscheinlich sein bestes Spiel, was er jemals gemacht hat. Also er muss einfach alles gehalten haben.
Ich glaube, das Prädikat Fußballgott hat er ja später bekommen,
ja.
Aber in dem Spiel hat er es eigentlich auch schon verdient, weil der muss gehalten haben. Also das war vom Allerfeinsten. Immer wenn ich den im Fernsehen gesehen habe, kam er immer ein bisschen langsam vor. Aber das war wohl so auch so ein Bruder Leichtfuß.
Ja, ja.
Aber
das muss auch so ein Lebemann gewesen sein.
Genau, und er muss auch den Ball mal mit einer Hand gefangen haben, ne? So, wo dann alle die Hände beim Kopf zusammengeschlagen haben, aber bist du wahnsinnig, Toni. Ja. Aber der Toni konnte halt. Ne?
Ja, ja, also, genau, ja.
Hat im Finale nicht so schöne Szene gehabt, aber da kommen wir nachher drauf zu sprechen.
Ja.
Aber in diesem Spiel war er einfach unüberwindbar.
Ja.
Und das hat der deutschen Mannschaft geholfen. Ich habe die Bilder gesehen, wie sie dann auch auf den Schultern rausgetragen worden sind, dieser Viertelfinalsieg. Ne?
Ja, es war also halt, wenn du, das haben wir ja gerade gesagt, also wenn du in einem Halbfinale warst, das war schon ein Ausrufezeichen. Ne?
Ja,
also diese Hürde Viertelfinale gegen so einen starken Gegner, dann konnte die WM, egal was da kommt, konnte kein Misserfolg mehr sein.
Man muss jetzt natürlich auch nochmal den Zeitgeist einfangen. Jetzt fing das ja auch langsam an, man kennt das ja, wenn so ein Turnier sich steigert, dass auch das Land auf einmal voll dahinter steht. Und jetzt muss man mal sagen, das Land war ja immer noch in einem schlimmen Zustand. Kriegsfolgen waren da immer noch überall zu sehen. Es war ja überall noch, die Trümmer zu sehen und so weiter. Also das war schon, die waren schon noch ziemlich am Boden. Und so dann steigerte sich natürlich auch das Selbstwertgefühl. Und da ist ja auch so ein bisschen die Nation dran gewachsen. Ganz klar. Vielleicht ein bisschen pathetisch aufzubauen. Aber das war wohl spürbar. Und jeder, der über diese WM gesprochen hat, der Zeitzeuge war, hat das auch ganz klar wiedergegeben. Also, und dann natürlich jetzt dieses Viertelfinale, da war man schon weit. Ne? Aber dann sollte natürlich im Halbfinale ein ganz großer Gegner warten, die eben bereits erwähnten Österreicher.
Ja, also wir können jetzt nochmal ganz kurz nur da drauf gucken. Also die Ungarn, ich habe es ja gesagt, gegen die Brasilianer schon ein paar Probleme gehabt, aber 4-2 gewonnen. Uruguay hat gegen England 4-2 gewonnen.
Aber nach Verlängerung, ne? Also die haben schon ein bisschen Kraft gelassen.
Nee, Ungarn haben dann gegen die Uros gespielt. Ja. Sir Walter Winterbottom war Trainer bei den Engländern. Ich glaube, der hat 4 WMs bestritten und mit denen gar nichts erreicht.
Aber er ist später bei den AV1 berühmt geworden, ne? Also Mr. Winterbottom.
Ja, genau. Aber das Interessante bei den Engländern war ja, ein Nationaltrainer durfte ja die Spieler gar nicht aussuchen. Es gab ein Komitee, das die Nationalspieler ausgewählt hat und die wurden ihm dann vorgesetzt und mit denen musste er arbeiten.
Das war gar nicht so selten. Yeah. Also ich habe in der bereits beim letzten Mal angesprochenen Herberger Biografie gelesen, dass das lange Zeit unter ihm auch noch galt. Allerdings dann glaube ich nicht mehr, 54 natürlich nicht mehr, aber 38 zum Beispiel. Ja. Also die Spieler hat nicht der Bundestrainer ausgesucht, sondern das war auch ein Komitee oder das war der Präsident. Also das war gar nicht so ungewöhnlich. Ne? Aber da sieht man mal, Zeiten ändern sich.
Ganz genau. So, und dann kommen wir jetzt zu den Halbfinals, wenn das für dich okay ist.
Absolut in Ordnung. Ich wollte ja gerade auf die Österreicher los.
Ja, ich wollte einfach noch sagen, dass es im anderen Halbfinale gab es das Spiel zwischen Uruguay und Ungarn, was wir gerade besprochen haben.
Ja.
Also der Weltmeister von 50 gegen den großen Favoriten. Und das ist halt 4-2 nach Verlängerung ausgegangen,
ja.
Weil sich die Uruguayer, die Celeste, tatsächlich wie ein richtiger Weltmeister einfach auch gewehrt haben.
Ja.
Sie haben durch Hoberg in der Schlussphase ein 0-2 egalisiert auf ein 2-2 und in der Verlängerung haben die Ungarn dann aber trotzdem durchgezogen und Sandor Kosic, der wahrscheinlich der beste Kopfballspieler der Welt war, unter anderem getroffen, aber da hat man dann schon gesehen, also man konnte ihnen schon auch wehtun.
Zumal sie ja noch auf Puschkas verzichten mussten,
ganz
der
genau,
ja im 3-8-Spiel der Deutschen sich verletzt hat. Oder besser gesagt, andere sagen auch, oder vor allen Dingen die, die den Ungarn nahestehen, sagen, dass Werner Liebrich ihn krankenhausreif getreten hat. Also,
ja.
Und da wurde auch eine Absicht vermutet, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe die Szene aber schon ein paar Mal gesehen, aus der weiten, aus der totalen...
Also Werner Liebrich galt auch als
war ein Eisenfuß.
Genau, ja. Als harter Hund. Ne? Und von daher, aber klar, dass die Ungarn, also Puskás war ja raus, dann praktisch, wie gesagt, bis zum Finale. Ne?
Ja.
Und gut, also sie haben sich gegen Uruguay durchgesetzt und waren dann für viele noch mehr der Favorit als eigentlich vorher. Und Deutschen trafen dann wieder auf die Österreicher. Und ganz anders, wie das heute ist mit den Kraftverhältnissen, war da Deutschland bei weitem nicht der Favorit.
Ganz und gar nicht. Also wir waren Außenseiter, muss man ganz klar so sagen. Und umso überraschender natürlich, wenn man das Ergebnis hört. 6-1 hat Deutschland nachher dieses Halbfinale gewonnen. Also nur ein weniger als gegen Brasilien 2014. Aber ich glaube, das war nicht so klar lange.
Ne? Nee, es stand 1-0 in der Halbzeit. Die Österreicher haben dann irgendwann noch 2-1 verkürzt. Nachher sind sie dann eingebrochen. Aber es gab
noch 2 Elfmeter.
Ne? Genau, und es gab aber in Österreich richtig harte Kritik gerade gegen Zeman und gegen Happel und ich glaube gegen Hanapi und sowas. Da wurde dann gesagt, Happel wurde sogar unterstellt, er wäre von den Deutschen bestochen gewesen und sowas. Also das hat tiefe Wunden in Felix Austria hinterlassen.
Ja, die haben auch lange Zeit dann nicht mehr für Österreich gespielt.
Also
wir sind zurückgetreten sozusagen und haben gesagt, okay, wenn ihr uns das hier auch noch unterstellt, dann machen wir das nicht mehr mit. Sind dann erst deutlich später wieder nochmal wiedergekommen. Aber das hat schon tiefe ja, Narben hinterlassen im österreichischen Fußball. Da haben die auch nicht mit gerechnet. Das war ja das Wunderteam. Also die Österreicher galten als Wunderteam und waren eigentlich eine, zumindest ein Favorit fürs Finale. Und sie waren ja auch zumindest nur einen Schritt davor.
Genau. Und sind ja dann später auch Dritter geworden, haben die Uruguay, oh, die Urs, ich sage mal Uruguay, aber Urs gefällt mir besser, haben die
ja,
3-1 geschlagen und haben dann nachher praktisch Bronze geholt und Platz 3.
Ja, und weiß nicht, ob sie darauf stolz waren, aber auf jeden Fall, heute werden sie es, ganz bestimmt. Aber damals natürlich war der Anspruch ein anderer oder wie man heute sagt, die Erwartungshaltung, die wird ja immer gerne erwähnt, die war in Österreich damals groß und umso schockierender war es dann ausgerechnet gegen diese Deutschen zu verlieren, die in Augen mancher Neutraler ja doch eher als so, ich will jetzt nicht sagen Holzfüße gesehen wurden, aber man mochte diesen Stil nicht besonders. Also das war im Ausland, da haben wir natürlich auch genau hingeguckt und klar, 9 Jahre nach dem Krieg hat man denen jetzt auch nicht unbedingt alles gegönnt. Ne? Also hier war das natürlich anders, logisch. Hier war eine Stimmung, die dann natürlich überbordend war. Ne? Mhm. Gerade wenn du dann auch das Finale erreicht hast, erstmalig. Und das war natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber im Ausland hat man natürlich genau hingeschaut und gedacht, naja, schauen wir mal die Deutschen, was die da so treiben. Also auf jeden Fall war dieses Erreichen des Finales ja schon eigentlich ein kleines Wunder, muss man ja schon sagen. Weil die Mannschaft ja vorher alles andere als favorisiert war.
Nee, weil es, wie gesagt, es lief ja teilweise auch holprig in der Vorbereitung. Sepp Herberger oder wer auch immer hatte übrigens vergessen, den jungen Uwe Seeler zu melden fürs Turnier.
Die Frage hätte ich sowieso gehabt. Warum hat Uwe Seeler, war damals 17?
Uwe Seeler war 17 und er stand bei Herberger im Buch. Er wollte ihn mitnehmen und ich glaube, die Meldefrist war abgelaufen. Du musstest damals als Minderjähriger früher gemeldet werden. Also Uwe Seeler, der ja zwischen den beiden deutschen WM-Triumphen gespielt hat. Ja. Und ich meine, es hat ja seiner Popularität überhaupt keinen Abbruch gemacht. Man ist kein Weltmeister. Gegönnt, ja. Das hat man ja jetzt erst gesehen. Wir werden ja auch noch sprechen über diesen wunderbaren Fußballer und Mensch. Aber tatsächlich, er war 54 ein Thema, aber es war einfach zu spät mit dem Einschreiben und ja, wie du richtig sagst, vorm Finale wird ja heute von vielen gesagt, klar, Puskás kam zurück, aber der Masterplan war wohl von Sepp Herberger, der das Spiel in England beobachtet hatte, die Engländer hatten noch nie ein Länderspiel zu Hause verloren in Wembley.
Ja.
Und wurden von den Ungarn beim 6:3 Sieg auseinandergenommen, nach allen Regeln der Kunst.
Auseinandergepflückt.
Genau, weil die Ungarn so variabel waren, weil sie Shitekuti als Mittelstürmer immer wieder hat zurückfallen lassen, war dann der Regisseur, Krosic ist dann in diese Lücke reingestoßen und die Engländer wussten nicht mehr, wo links und rechts waren. Und das hat halt Herberger für sich rausgefiltert, der entscheidende Spieler ist nicht Puskás, sondern das ist Shitekuti und hat Horst Eckelau ihn angesetzt, der natürlich ein Laufwunder damals war, der mit Abstand jüngste Spieler der deutschen Mannschaft. Und das war der Plan. Jetzt muss man aber trotzdem natürlich sagen, ich habe es ja gesagt, also 4 Jahre kein Spiel verloren, Olympia dominiert, durch die WM durchgefräst, mit Ausnahme dieser Verlängerung gegen die US. Es konnte nur einen Weltmeister geben. Und ich empfinde, wenn du heute auch durch Budapest gehst teilweise, es gibt in Budapest eine Häuserwand, da ist die Schlagzeile der Zeitung nach dem Sieg gegen die Engländer. Das ist riesig auf der Wand plakatiert. Ja. Ich empfinde bei den Ungarn schon eine unfassbare Tragik rund um dieses Spiel. Die sind ja nach dem Finale, als die nach Budapest zurückgekommen, die Hälfte der Mannschaft ist in den Knast gekommen. Also es gab einen Aufstand, der Volksaufstand in Ungarn begründet sich aus diesem Spiel, weil man immer sie mit Fußball sich getröstet hat und auch diese ganzen schwierigen Lebensumstände im Kommunismus. Und dann verlieren die dieses Spiel. Die Mannschaft konnte gar nicht nach Budapest einfahren, weil enttäuschte Menschenmassen, die praktisch, also überleg dir das mal, du wirst Vize-Weltmeister und verlierst so unglücklich und wirst fast in der Heimat gesteinigt, will ich fast sagen. Unglaublich.
Das ist eigentlich unfassbar.
Buczanski hat gesagt, der Verteidiger, er hat im Stadion in Wankdorf das letzte Mal eine Träne verdrückt. Selbst als seine Eltern gestorben sind, hat er nicht mehr weinen können.
Ja, das ist, da gibt es ja Geschichten. Da gab es ja diesen ungarischen Reporter, Gyulay Cepesi, der auch klar gesagt hat, wenn ich einmal sterbe, mittlerweile ist er auch verstorben, werde ich auf meinem Sterbebett an dieses Spiel denken.
Ja.
Na, weil das einfach nicht, immer bis heute nicht, er kann es erklären, aber er kann es nicht begreifen.
Genau. Also das ist es hat das ungarische Volk und das Fußball-Selbstverständnis wirklich bis ins Mark erschüttert.
Ich glaube auch, dass das so ein Wendepunkt für beide Länder war.
Definitiv.
Also, dass die deutsche Nation oder besser gesagt die deutschen Fußballnationen sich dann so entwickelt hat und so ein erfolgreiches Land wurde, basiert irgendwo dann doch letztendlich auf diesem Triumph, der auf der anderen Seite natürlich dann diese Tragik bei den Ungarn auslöste, wo das genaue Gegenteil auftrat. Wir hatten das ja gerade kurzfristig, ne, dass wir über den ungarischen Fußball gesprochen haben, weil der deutsche Vertreter 1. FC Köln in Ungarn gespielt hat. Man muss einfach sagen, das ist einfach leider nicht mal zweitklassig. Ne?
Also nee, das ist nicht mehr klar. Die Liga hat auch nicht, diese Nationalmannschaft kommt jetzt so langsam wieder so ein bisschen, weil da erst Lothar Matthäus, dann Dardai, dann Bernd Storck auch so ein bisschen, jetzt haben sie den Italiener Rossi, so, ich habe sie beim Länderspiel gesehen, das war völlig okay. Aber die Geschichte wäre sicherlich anders gelaufen als Weltmeister, auch mit einem anderen Selbstverständnis. Die hätten vielleicht den Titel auch 58 nochmal geholt, weil die Mannschaft war auch nicht so alt. Das hätte sicherlich schon was verändert. Und ich glaube, Fußball ist ja oft nicht erklärbar. Warum geht dann ein Spiel so aus? Und sie führen nach 10 Minuten 2-0. Ein grausamer Torwartfehler von Toni Turek da und irgendwie Kohlmeier, also nimm du den Ball, ich hab ihn längst und sowas. Ne? So, und vielleicht in dem Moment des Überschwangs 2-0, wir sind gleich Weltmeister. Was sollen uns die Deutschen, wir haben die 8-3 schon geschlagen. Wie soll das jetzt ausgehen?
Vielleicht sollten wir, bevor wir auf dieses Finale im Detail zu sprechen kommen, weil wir sind immer noch früh genug in der Zeit, wir haben noch ein bisschen Luft, vielleicht nochmal über die Stärke der deutschen Mannschaft reden. Also vor allem auch mal aus sportlicher Sicht. Über Toni Turek haben wir eben schon gesprochen. Bruder Leichtfuß auf der einen Seite, aber auch mit dem Hang zu großartigen Paraden. Also sicher die damals auch verdiente Nummer 1. Wie siehst du die Abwehrreihe? Also rein vom Sportlichen her. Weil wir können jetzt nicht mehr genau sagen.
Nein, das nicht. Weil sie nicht spielen. Ich glaube, Liebrich war gar nicht so unbedingt gesetzt. War vor allen Dingen auch nach dem Tritt oder nach dem vermeintlichen Foul gegen Puskas unter einem enormen Druck. Also auch in Deutschland gab es viel Kritik an dieser Spielweise. Ja. Gut, er war mit Kohlmeier gut eingespielt. Das ist ja auch immer schwer zu sagen, du hattest da noch Posipal und Mai. Also ich würde sagen, im positiven Sinne, also Posipal muss wohl ein ganz eleganter Abwehrspieler gewesen sein mit so weiten Schlägen und sowas. Also im positiven Sinne hattest du zwei richtige Fußballerarbeiter, so Innenverteidiger, wie ich sie geliebt habe, Liebrich und Kohlmeier, wobei es gab ja nicht diese Viererkette, sondern du hast mit drei hinten halt gespielt. Ne? Und Posipal und auch Mai, also Mai war wohl so ein Dauerläufer, der führte, und Posipal so ein bisschen das Spiel von hinten raus gemacht. Und dann Eckel, der im Finale den klaren Auftrag hatte, gegen Hidekudi zu spielen. Okay. Eine sehr disziplinierte Mannschaft, ohne Extravaganzen und sowas, wie auch die ganze Mannschaft sich jeder in den Dienst derselbigen gestellt hat. Aber ich würde schon so sagen, wenn ich dann auch mal sehe, was die dann nachher vielleicht noch gespielt haben. Eckel hat ja auch noch 58 die WM gespielt. Posipal, der mit dem HSV auch später dann noch deutscher Meister war. Also ich würde schon sagen, das war eine Abwehr, eine Defensive schon von internationalem Niveau. Definitiv.
Okay, also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt wirklich nur Handwerker gespielt haben. Nein. Also Fritz Walter, müssen wir gar nicht drüber reden, war definitive Weltklasse.
Ganz genau.
Wahrscheinlich auch der Einzige, der das Prädikat auch hat.
Ja gut, das ist natürlich schwierig zu vergleichen. Ich glaube, wenn man das so sieht, ich glaube, dass Max Morlock, der war ja schon einer der Älteren, dass der auch einer von internationaler Klasse war. Ich glaube, dass Hans Schäfer schon internationales Niveau hatte. Ja. Der Boss war halt, Helmut Rahn war halt für alles immer gut. Also du hattest vorne schon, also ich würde jetzt sagen, die Mannschaft hatte ihre Stärken durchaus vorne, mit einem überragenden Regisseur, mit einem Mann für die besonderen Momente wie Helmut Rahn, mit ganz erfahrenen Spielern der Extraklasse wie Schäfer und Morlock. Ottmar Walter war, glaube ich, gar nicht so unumgeschränkt gesetzt zu dem Zeitpunkt. Und das aufbauend auf einer Defensive, wo keiner abgefallen ist, das war schon eine homogene Mannschaft. So stelle ich mir das so gerade vor, wenn ich jetzt...
Also ganz umsonst sind sie dann auch nicht in
den Spiel gekommen. Nein,
klar, ne, hast du vollkommen recht.
Um Gottes Willen.
Ich wollte es einfach nur nochmal herausstellen.
Sie waren ja vor allen Dingen, muss man auch sagen, sie waren ja unfassbar fit, war diese Mannschaft. Und da gab es ja dann viele Gerüchte auch drumherum, weil angeblich sind ja in der Kabine der Deutschen nach dem Finale Spritzen gefunden worden.
Ja.
Und viele der Nationalspieler hatten ja im Nachgang der WM die Gelbsucht. Ja. Und dann hieß es, die hätten sich mit illegalen Stimulantien aufgebaut. Das wurde in Ungarn vor allen Dingen verfolgt. Und mit verunreinigten Spritzen, die dann mehrere bekommen hätten, hätte man sich gegenseitig angesteckt.
Zumal ja Richard Herrmann, ein Spieler, der auch großartig gewesen sein muss, aber halt nicht in der ersten Elf spielte.
Der war beim 3-8 auch unter den Torschützen.
Da war er dabei, genau, aber halt kein Stammspieler. Und der ist ja sehr, sehr früh, ein paar Jahre später schon an der Gelbsucht, in den Folgen der Gelbsucht, glaube ich, gestorben.
Genau.
Also deswegen waren natürlich die Gerüchte im Umlauf. Aber man hat ja A, nichts nachweisen können und B, es wird ja immer davon gesprochen, dass Traubenzucker verabreicht wurde.
Ganz genau.
Was natürlich erlaubt war.
Und es gab ja dann zum Mythos gehört auch, dass dann Adi Dassler wohl den neuen Schraubstollenschuh erfunden hat.
Der Wunderschuh,
weil es halt so geregnet hatte, weil der Boden so tief war. Auch das hatten die anderen irgendwie nicht. Ja klar, die Deutschen waren immer schon innovativ, auch in Sachen Fitness und sowas. 86 Dr. Liesen, der war der erste seiner Art. Also ich glaube, das kam alles dazu und ich glaube, dass es schon einen guten Matchplan von Sepp Herberger gab. Aber das alles hätte natürlich trotzdem nicht funktionieren können, wenn die Ungarn nicht irgendwann abgeschaltet hätten.
Oder wenn es nicht geregnet hätte.
Genau, aber ich glaube, das Wichtigste war einfach, das wichtigste Tor in diesem Finale war das Tor von Morlock auf Vorlage von Schäfer. Ja. Weil wenn je länger das 2-0 dauert oder ein 3-0, wäre das Ende sicher gewesen. Aber wenn du dann relativ schnell zum Anschlusstreffer kommst, wird das natürlich dann ein anderes Spiel.
Ich muss nochmal auf diese Szene zurückkommen mit Toni Turek. Ne? Also das habe ich bis heute nicht verstanden, weil immer wieder siehst du diese Szene. Ich habe sie mir bestimmt 30, 40 Mal hintereinander angeguckt. Was war denn da die Idee bei beiden? Also irgendwie, da muss irgendeine Blockade gewesen sein.
Ganz genau, ganz genau. Also das ist, also das sieht auch nicht aus wie eine Szene aus einem WM-Finale.
Nee,
also
überhaupt nicht.
Das sieht aus wie auf einem Thekenturnier, wo, ja. Ne? Also wirklich unglaublich eigentlich. Von zweien, die eigentlich ja bisher beide auch ein richtig gutes Turnier gespielt hatten. Und ja, die haben sich auch irgendwie noch in der Kabine dann später wohl noch angemacht in der Halbzeit, so ein bisschen, ne? Und ja, aber Fritz Walter beschreibt es in seinem Buch, ich kann es nur empfehlen, das Buch von Fritz Walter 3:2. Der Glaube war dann einfach da, vor allen Dingen auch nach dem Ausgleich von Rahn, der ja, da sieht natürlich auch die ungarische Abwehr nicht gut aus, auch Krosic halt, und er macht da so mit einer Art Dropkick das 2:2.
Das 2:2, ne? Da sagt ja, hat Hans Schäfer bis zu seinem Tod ja auch immer wieder gesagt, ne? Also er ist ja dann den ungarischen Torwart sehr hart angegangen. Ne? Das hätte auch abgepfiffen werden können. Aber damals wurde sowas auch nicht so stark gepfiffen. Also heute wäre es wahrscheinlich was anderes. Heute wird wahrscheinlich so ein Angriff auf den Torhüter und dann ist das definitiv dann ein Freistoß. Aber das wurde nicht gepfiffen und dann ist das 2:2 gefallen und ja, und dann war es ein anderes Spiel. Ne?
Ganz genau, da war es ein anderes Spiel und die Ungarn haben natürlich trotzdem nicht kein Jota von ihrer Taktik aufgegeben. Die sind halt weiter marschiert. Also Abwehr oder Verteidigung stand da nicht auf dem Plan drauf. Ne? Und so ist ja dann auch dieses 3:2 in der legendären 84. Minute, der Regen prasselt.
Naja, ja, wir alle kennen es. Ich glaube, jeder kann Deutsche oder jedenfalls als halbwegs Fußballinteressierte kann es auswendig sagen. Ja,
hat den Ball verloren ja, diesmal gegen Schäfer.
Schäfer hat hingeflankt und genau, Kopfball abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste ranschießen und ja, was dann kommt, wissen wir alle.
Kriegt man schon eine Gänsehaut.
Ja,
ne?
Ja, und das war auch dann schön, als irgendwann das Ganze auch mal farbig zu sehen war, als dann ein Farbfilm gefunden wurde. Es ist ja generell so ein bisschen schade, dass so die ganze Fernsehaufzeichnung gibt, das lief ja schon im Fernsehen.
Also ja,
das lief damals eine Sendung im Fernsehen, ich weiß aber nicht mehr, wer sie moderiert hat.
Nee,
oder kommentiert hat.
Also ich habe den Namen mal gelesen, weil die berühmte Reportage ist ja von Herbert Zimmermann, aber das ist ja ein Radiokommentar. Radio. Ne?
Genau, das ist die Radioreportage, aber die Fernsehreportage, den Mann kennt keiner. Ich habe es aber eigentlich noch gewusst, er ist schon wieder weg.
Ja,
also ich ist auch keiner von denen, den wir alle kennen. Also Rudi Michel, der später so ziemlich alles WM-Finals übertrag oder kommentiert hat, ist es auch nicht gewesen. Es war jemand anderes. Also das können wir vielleicht auch gleich nochmal, mal so ein bisschen kann man ja auch mal mit Google arbeiten. Den Namen würde ich schon noch gerne wissen. Aber es war auf jeden Fall dann dieses Erlebnis, ganz Deutschland hängt im Prinzip an den Radiogeräten. Ich meine, das ist ja auch so ein Umstand, den man... Ich kenne es natürlich noch aus der Kindheit von der Bundesliga, ne? Weil die Bundesliga natürlich damals überhaupt nicht übertragen wurde, nicht live. Da hast du Glück gehabt, wenn du Glück gehabt, einen 5-Minuten-Bericht in der Sportschau gehabt, wenn dein Verein mal dran war. Ne? Wir hatten auch natürlich das Glück in Köln, ne? Weil die nah dran waren am Funkhaus, dass man ein bisschen öfter übertragen wurde. Aber damals war das eben nicht so und du musstest alles am Radio hören. Ne?
Ganz genau.
Und das ist dann, aber, und das kenne ich eben auch noch aus dieser Zeit, am Radio gehst du genauso mit. Und wenn ein Reporter das...
Bernhard Ernst,
ja, siehste. Also,
ich habe gegoogelt, ich gebe es zu.
Ja, klar, aber das wäre auch wieder so eine
Frage. Hat auch das von 58 kommentiert übrigens.
Hat er auch.
Ja.
Irre, ja, siehste mal, wer kennt den Mann? Ne?
Ja.
Also ganz wenige nur. Und davon gibt es ja auch nichts, weil damals gab es keine Möglichkeit, das aufzuzeichnen. Aber das Radio, da hatte man noch Möglichkeiten... Ich habe gerade noch erzählt, ich habe immer mal versucht, alle Spielszenen aus diesem Finale mir anzusehen. Ich glaube, man kommt auf so eine gute halbe Stunde. Wenn man also wirklich alles, was es gibt, sich nochmal reinzieht, kommt man auf eine knappe halbe Stunde. Also
ist auch eine geile Frage, einfach mal sich die Hitliste der WM-Kommentatoren und der Finals. Rudi Michel hat, glaube ich, 4 gemacht oder sowas.
Der hat auf jeden Fall viele. Ja.
Also Rolf Kramer 2.
Ja, 86.
Ja, und 78 auch.
78, genau. Mhm. Argentinien, Holland, ja. Mhm. Und Rubenbauer 90, und 94.
Marcel Reif, glaube ich.
Das war Marcel Reif. Ja. Okay.
Machen wir mal eine eigene Rubrik draus.
Machen wir ja nicht jetzt. Aber dann war natürlich dann dieses 2-2 irgendwann gefallen. Und wie gesagt, ab dann wurde es ein offenes Spiel. Also die deutsche Mannschaft hatte sicher nicht das Chancenplus, was ich so verfolgt hat. Mein Traum wäre ja immer mal, dass das aus heutiger Sicht nochmal nachkommentiert würde, ne? Und mit den heutigen Möglichkeiten sozusagen auch besprochen werden würde. Lässt sich leider nicht verwirklichen, aber es wäre bestimmt mal eine interessante Geschichte.
Ja, es war vor allen Dingen dann natürlich quälend lang, 6 Minuten noch zu spielen plus die Nachspielzeiten. Ich habe es gesagt, es ist ein Tor gefallen durch Puskás und wenn man sich die Fernsehbilder heute ansieht, das war, glaube ich, kein Abseits. Also da ist auch schon eine Menge Glück zusammengekommen für die Deutschen. Das muss man schon ganz klar sagen.
Ja,
definitiv. Und die Gesichter der Ungarn beim Abpfiff sind ja, also das ist ja, da weiß ja keiner, was gerade da passiert ist. Ja. Und die Deutschen waren ja so, wie soll ich mal sagen, die waren ja so fassungslos eigentlich, die konnten es ja selber kaum glauben.
Ja, schockglücklich.
Ja, genau.
Also,
genau.
Das war so irgendwie so nach dem Motto, das kann jetzt eigentlich nicht sein. Sie haben gejubelt, sie haben auch die Arme hochgerissen.
Ja.
Haben natürlich auch ihre Jubeltraube gehabt, aber ich glaube, so richtig war noch nicht bewusst, was dann passieren würde.
Fritz Walter wollte ja auch den WM-Pokal direkt dem Chef dann geben.
Das war ja dann auch nochmal die Szene, als die Deutschen sich dann auch so aufgestellt haben, wie sie letztendlich dann auch in der Aufstellung sozusagen reingekommen waren. Die haben sich also wirklich dann auch an den Händen gehalten.
Ja.
Und dann aufstellungsgemäß.
Dann wurde die Nationalhymne gespielt und dann gab es auch ein paar, die dann die dritte Strophe gesungen haben.
Ja,
im Publikum. Nee, Quatsch, die erste Strophe, die ja verboten war.
Die erste wie gesagt, nur das Publikum, die Jungs haben, glaube ich, noch alles richtig gewusst und haben dann nur die dritte gesungen.
Ja.
Aber im Publikum wurde halt zum Teil, weil es waren ja sehr viele Deutsche da.
Ja, klar.
Also Wankdorfstadion ist ja auch so ein Mythos, dieses Wankdorfstadion.
Was es ja so gar nicht mehr gibt. Ne?
Das ist Form
ja,
nicht mehr.
Genau, es gibt ja am selben Platz gibt es noch eins, aber es gibt es nicht mehr. Ja, und dann die Szenen auch bei der Heimkehr. Die sind ja mit dem Zug zurückgefahren und haben...
Singen Hohentwiel.
In Singen haben sie Deutschland und haben an jedem Bahnhof angehalten. Und wenn man heute die Bilder sieht, ist ja unglaublich, dieses Szenen und was sie dann alles in den Zug da reingereicht bekommen haben und sowas. Ne? Also schon ein Wahnsinn und was man halt auch sagen muss, was ja dann auch dazu gehört. Und sie spielten so in dieser Formation niemals mehr zusammen. Also es war dieses Finale und dann also viele Krankheiten, du hast es gesagt, auch persönliche Schicksalsschläge und so, sind auch nicht alle glücklich im Leben geworden damit.
Werner Kohlmeier, genau. Auch früh verstorben.
Genau.
Also
auch teilweise auch mit psychischen Problemen.
Ottmar Walter hat auch einen Selbstmordversuch hinter sich.
Ganz genau.
Hat auch nicht richtig.
Obwohl er auch eine Tankstelle in Kaiserslautern hatte, also man hatte da noch eine gewisse Absicherung, so war das damals. Ne?
Ja.
Und man muss ehrlich sagen, viele waren auch mit dieser Rolle des Idols dann im Nachhinein auch so ein bisschen, ich meine, viele wollten einfach nur Fußball spielen und was hat man mit diesen Männern, mit dieser Mannschaft einfach verbunden, ne? Da konnte der ein oder andere einfach auch nicht mit, der Boss halt, Helmut Rahn, hat dann irgendwann auch gesagt, er spricht im Fernsehen nicht mehr drüber, er kann es nicht mehr hören, erzählt hatte die Geschichte vom Tor immer nur in seiner Lieblingskneipe.
Helmut, erzähl mich das Tor.
Ja, genau.
Also das ist übrigens am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Also,
mach mal noch einen Pilz.
Aber er hat da definitiv mehr Erfolg beim Fußball gehabt, aber er hat dann auch darunter gelitten. Ganz klar. Und er hat ja mal irgendwann gesagt, ne, die ganze Tragik fing für mich mit diesem Tor an. Ja, und das ist dann auch wieder bezeichnend,
dass natürlich dann, ne?
Der Druck aufs Leben dann auch so steigt, dass man irgendwie dem nicht mehr gerecht wird.
Ne? Genau.
Und da hat diese Mannschaft natürlich auch drunter gelitten. Die haben natürlich auch klar sehr viele Vorteile genossen, aber eben nicht nur. Und das sind dann auch so Dinge, die natürlich auch dann irgendwann später bekannt wurden. Ich meine, dieser Titel, da müssen wir nicht lange drüber rumreden, ist ein Mythos.
Genau.
Das ist in Deutschland ein Mythos geworden. Es war aber eigentlich nur eine, ich sag mal, Mannschaft, die hervorragend gespielt hat an dem Tag, die ein bisschen Glück hatte und die halt einen eigentlich total überlegenen Gegner dann glücklich bezwingen
konnte. Sie haben insgesamt ein hervorragendes Turnier gespielt. Sie waren tatsächlich das, was man heute unter Einheit sich vorstellen kann. Und sie haben, das muss man einfach so sagen, einem Land den Glauben an sich selbst zurückgegeben.
Hast du in deiner Kindheit, bist du darauf öfter so nach dem Motto, hier unsere Jungs damals, also du hast das auch da wahrscheinlich dann schon früh mitbekommen.
Wie gesagt, allein durch dieses Buch von meinem Vater, ich konnte da nachher, ich habe das glaube ich 10-mal gelesen, ich konnte die Seiten mitsprechen, die Bootspartie, als sich Heinz Kupsch, der Ersatztorhüter, die Schulter ausgerenkt hat und was weiß ich nicht alles. Und
was war eigentlich der offizielle Grund, weil es wird ja immer so, es gibt ja wohl mehrere offizielle Gründe, warum er sich die Schulter ausgerenkt hat.
Nee, tatsächlich bei einer Bootspartie. Er ist gekentert.
Ja, und aber warum?
So. Nö, der konnte nicht schwimmen. Der ist aus dem Boot gefallen und hatte so Panik und hat dann, weiß ich, die Schulter verdreht. Ja, nee, getrunken hat Helmut Rahn, glaube ich. Ja, der ist ausgebüxt.
Da gibt es ja die berühmten Szenen, oder gut, die sind natürlich im Film nachgestellt. Ob es jetzt wirklich so war, wissen wir nicht. Mhm. Aber sagen wir mal so, zumindest das mit dem Alkohol dürfte schon stimmen. Aber das ist auch diese merkwürdige, eigentlich nicht passende, zu Herberger passende Geschichte, dass er ihm das verziehen hat. Jedem anderen hätte er wahrscheinlich nach Hause geschickt, außer Fritz Walter.
Ja, aber es ist ja oft so, ne? Wo die Ordnung ist, brauchst du irgendein freies Teilchen, das beim Gegner auch Chaos...
Freie Radikale.
Ganz genau. Und er hat das wahrscheinlich in ihm gesehen und er hat es ihm ja auch zurückgezahlt. Definitiv. Auf Kosten von Bernie Klo zum Beispiel, ich sag's nochmal, der eine tolle Vorrunde gespielt hatte. Ja. Das musst du erst auch mal machen, so jemanden dann rausholen, weil es ja keine Wechselspieler gab damals, ne?
Also diese WM 54, ich glaube, da könnten wir 2 Stunden drüber erzählen. Also allein schon, was danach noch folgte. Ich meine auch aus Kölner Sicht Hans Schäfer, der ja auch dann diesen Erfolg sozusagen in den ersten FC Köln mitnahm und hat ja sicher auch ein kleines Stück dazu beigetragen, dass er dann noch selbstbewusster wurde und natürlich dann auch den Verein in eine gewisse Größe geführt hat, Meister wurde, 62 und 64, aber auch die anderen Spieler.
Wir waren 60 schon Meister.
Ja, ihr wart 60 gegen
den SFC Köln.
Ja, genau.
Schäfer. Wollte das einfach nur mal ganz kurz hier festhalten.
Nee, ich weiß das. Also, und Seeler hat uns da auch ein bisschen wehgetan, also es sei im Nachhinein verziehen, aber in dem Moment natürlich klar, Endspiel verloren, immer schade. Aber gut, ist auf der anderen Seite natürlich am Ende auch verdient gewesen. Ja, Mensch, also wie gesagt, wir könnten noch 2 Stunden weiterreden, aber ich glaube, so langsam aber sicher kommen wir zum Ende. Es sei denn, du hast noch irgendwas.
Ja, aber was dann auch eine schöne Geschichte ist, weil ich ja schon noch die Tragik der Ungarn angesprochen habe, vielleicht als letzten Satz, die Endspielkontrahenten haben sich ja dann auch jährlich getroffen.
Ja.
Buczanski war der Letzte auf Seiten der Ungarn, ist 2015 verstorben. Horst Eckel, der dann 2021 verstorben ist.
Der Letzte dann.
Genau, aber das ist ja eigentlich, wie gesagt, diese Tragik rund um die Ungarn, das haben wir besprochen. Mhm. Aber eigentlich schön, dass sich die Spieler dann selbst so gut verstanden haben.
Lebt eigentlich Uli Biesinger noch? Da muss ich jetzt wirklich blöd fragen, weil er war ja der eigentlich Jüngste, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Nicht Horst Eckel, aber er war halt kein Stammspieler, hat glaube ich kein Spiel gemacht.
Nee, hat glaube ich kein Spiel gemacht, aber gehörte ja auch zum Kader dazu. Wobei, das gehört glaube ich auch zur Wahrheit dazu, dass der Triumph nachher und das, was man an Ruhm und Popularität bekommen hat, das haben vor allen Dingen die 11 natürlich abbekommen, die im Finale auch gespielt haben.
Ne? Das ist ja heute ein bisschen anders. Ne?
Ganz genau.
Also heute hat man auch die Ersatzspieler.
Uli Biesinger ist auch verstorben,
2011. Ist auch schon verstorben.
Genau.
Ach, schon 2011, ja gut. Dürften jetzt mittlerweile alle nicht mehr unter uns sein, also so gut wie alle. Falls nicht, kann man das natürlich uns gerne noch weiterleiten.
Es sind alle verstorben.
Es dürften jetzt alle weg sein. Ja. Also das mit Horst Eckel ging dann, glaube ich, der Letzte. Aber gut, liegt in der Natur der Sache. Wir sind da natürlich, irgendwann ist halt leider der Lebenszyklus vorbei. Ja, aber die Legende lebt, die Legenden leben weiter. Alle Legenden von 1954 werden unvergessen bleiben. Und wir haben jetzt eine schöne, knappe Stunde, 50, 52 Minuten drüber gesprochen. Hat Spaß gemacht, lieber Thomas. Und beim nächsten Mal reden wir über 1958. Genau. Da haben wir zwar keinen Titel geholt, aber es verging.
Mir dröhnt es jetzt noch in den Ohren. Heya, Sverige.
Es ging richtig heiß zur Sache. Und heiß zur Sache geht es dann auch mit Thomas Wagner beim nächsten Mal. Hier gemeinsam bei den Thekenphilosophen, wenn wir hier wieder über die Weltmeisterschaftsgeschichte insgesamt reden, natürlich auch den deutschen Part besonders herausstellen, aber auch die anderen vergessen wir nicht. In diesem Falle natürlich 1954 war das eben beidseitig klasse. Deutschland wurde Weltmeister und dementsprechend hoffen wir, dass das irgendwann nochmal klappen sollte, dann zum 5. Mal. Für heute Feierabend, macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner. Demnächst wieder auf allen Kanälen.